Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Was sich die Leute alles einfallen lassen, um Drogen wie Kokain zu schmuggeln. Also vergesst Bananenkisten oder Spielzeug. Mittlerweile werden Klamotten so präpariert, dass man Kokain erst reinwäscht und dann wird es wieder rausgewaschen, so wie jetzt in den Niederlanden.
Wir haben hier eine Infrastruktur vorgefunden, in der Kokain, was verflüssigt, in Kleidung gebracht wurde. Also Kleidung wurde getränkt mit diesem verflüssigten Kokain. Das konnte da rausgewaschen werden mit Chemikalien und dann eben wieder in eine Pulverform gebracht werden.
Das ist Benedikt Strunz vom NDR. Der hat noch mehr Infos dazu. Auch dazu, dass eben jetzt das größte Drogenlabor in den Niederlanden entdeckt worden ist. Das gucken wir uns genauer an im frischen Update. Heute ist Mittwoch, der 12. August. Weiteres Thema bei uns sind Blitze und Gewitter. Anna Nelles forscht dazu, die ist Physikerin. Ja, und was macht sie, wenn es draußen rumst und wumst bei ihr zu Hause? Na, ist ja wohl klar.
Klar, man guckt manchmal hoch und wenn dann schöne Blitze gibt, weiß man natürlich auch, ach, das sieht ja schön aus, es könnte wieder so einer sein. Aber man ist vor allem interessiert, ob die Messgeräte laufen. Also dann gucken wir mal in die E-Mails, weil dann wird es erst richtig spannend.
Warum Gewitter und Blitze so schwer vorherzusagen sind, das erklärt euch Anna Nelles gleich. Und wir haben mit John Grosser gesprochen, der ist US-Demokrat in Deutschland und jetzt schon Fan von Kamala Harris. Das ist ja die erste Woman of Color, die als Vizepräsidentin nominiert worden ist von und für Joe Biden. Und für John Grosser, ist das eine gute Wahl. Warum? Das hat er uns erklärt hier im Deutschlandfunk Nova Update Interview. Alles in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Die organisierte Kriminalität, die fühlt sich in den Niederlanden offensichtlich richtig wohl. Sie fühlt sich richtig gut. Das zeigt auch der neueste Fall. In einer umgebauten Pferdemanege in einem Dorf im Nordosten der Niederlande ist eins der größten Kokainlabore des Landes entdeckt worden. Schätzungsweise 200 Kilogramm Kokain sind dort pro Tag produziert worden. Bedeutet in Geld ungefähr 5 Millionen Euro. Das Besondere an diesem Labor war, dass das Kokain aus Klamotten rausgewaschen worden ist. Benedikt Strunz kann uns mehr dazu sagen. Der ist Reporter beim NDR, recherchiert investigativ und sein Schwerpunkt ist die organisierte Kriminalität. Benedikt, was ist das für ein Labor?
Also man muss einmal noch mal ganz klar sagen, das ist wirklich das größte Drogenlabor, was in Holland bislang gefunden wurde. Das heißt ziemlich viel, denn in Holland werden derzeit wirklich alle paar Wochen Drogenlabore hochgenommen. Und ich würde sagen, nicht nur in Holland, sondern eigentlich in Europa, soweit ich mich erinnere. Das ist wirklich ein riesiges, riesiges Teil, wo es nicht nur diese riesige Kokainwäscherei gab, sondern auch Strukturen, wo Menschen leben konnten, Aufenthaltsräume etc. Also das war wirklich ein riesiges Ding. Das andere ist eben eine Kokainwäscherei. Das heißt, wir haben hier eine Infrastruktur vorgefunden, in der Kokain, was verflüssigt, in Kleidung gebracht wurde. Also Kleidung wurde getränkt mit diesem verflüssigten Kokain. Das konnte da rausgewaschen werden mit Chemikalien und dann eben wieder in eine Pulverform gebracht werden. Das heißt, also ein sehr, sehr aufwendiger Prozess, für den man Chemiker braucht, die dann auch eingeflogen wurden, offenbar von Kartellen. Zumindest eben wurden unter diesen 17 festgenommen auch mehrere Kolumbianer gefunden.
Um das nochmal richtig zu verstehen, also man verflüssigt Kokain, zieht dann irgendwie Klamotten, ich weiß nicht, T-Shirts oder sonst irgendwas dadurch, lässt das wieder trocknen und dann importiert man das in die Niederlande, um das da wieder rauszuwaschen?
Ja, ganz genau. Also wenn ich mir jetzt einmal diesen Prozess sozusagen vorstelle, beziehungsweise ich weiß, dass es so funktioniert, dann gründe ich hier erstmal Firmenstrukturen in Europa, die beispielsweise Hemden oder T-Shirts importieren aus Südamerika. In Südamerika schließe ich dann mit Kartellen einen Vertrag ab über meine Kokainlieferung. Das ist wirklich ganz industriell. Und dann sorge ich dafür, dass dort unten das Kokain eben verflüssigt wird, die T-Shirts werden getränkt und dann wird das hier hochgebracht und da einfach extrahiert.
Und der Zoll und die Spürhunde, normalerweise können die sowas doch erschnüffeln. Riechen die das nicht?
Ja, das ist dabei so ein bisschen schwierig. Ich habe dazu heute noch mal mit Quellen gesprochen beim Zoll und bei der Polizei. Da gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Ich kenne Fälle, in denen da wurde quasi das Kokain dann nicht in Stoffe gebracht, sondern in Holzbriketts, in Kohlebriketts. Da wurde das nicht gefunden. Da haben weder Tests, also Streifentests angeschlagen, noch Hunde das gefunden. Ich habe jetzt mit Zöllnern gesprochen, die gesagt haben, bei Kleidung finden wir es in der Regel schon. Manchmal muss man das so ein bisschen aufschneiden, wenn man einen Verdacht hat. Aber natürlich macht es auf jeden Fall schwierig, schwieriger, weil erstmal entdeckt man das natürlich nicht.
Was ist denn eigentlich mit dem Reinheitsgrad? Das ist ja schon auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil die Drogenbosse wollen ja eben, dass der Stoff verkauft wird. Ist der dann genauso hoch oder genauso gut, wenn er aus den Klamotten wieder rausgewaschen wird?
Wir haben ein sehr, sehr großes Verfahren, was ich sehr intensiv anschaue. Da hat die 'Ndrangheta, die kalabrische Mafia, versucht, Kokain auf diese Weise zu importieren nach Italien. Das ist schon ein paar Jahre her. Und da war es so, dass nach dem Wiederextrahieren von dem Kokain, nach der Wäsche sozusagen, der Stoff eine schlechte Qualität hatte. 60% nur, und das kann man dann auf dem Großmarkt nicht verkaufen. Das kannst du irgendwie grammweise auf der Straße verkaufen, aber das kriegst du auf dem Großmarkt nicht mehr los. Darum auch hier wirklich ein Warnsignal, wenn da wirklich für 4,5 Millionen am Tag gewaschen wurde, Kokain, heißt es offenbar, das war wesentlich besser von der Qualität her, denn sonst wird sich das gerade in Holland, wo die Qualität sehr, sehr hoch ist, europaweit, nicht rentieren. Also da hat sich offenbar was getan.
Benedikt, das letzte Mal, als wir über Drogen und Niederlande gesprochen haben, das ist noch gar nicht so lange her, 4-5 Wochen vielleicht, da hast du gesagt, die Niederlande entwickeln sich immer mehr zum Narcos-State. Warum ist dieses Drogenhandelproblem in den Niederlanden so groß?
Da kommen extrem viel verschiedene Faktoren zusammen. Einmal die wahnsinnig gute Logistik in den Niederlanden, wie Niederlande gelegen sind. Es kommt dazu, dass lange nicht ausreichend gegen organisierte Kriminalität vorgegangen wurde. Und jetzt ist das wirklich so ein Schmelztiegel geworden. Also es gibt einzelne Straßen, die beispielsweise in meinen Recherchen immer wieder auftauchen. Da kann ich durchgehen und finde Kriegswaffen, finde Leute, die mir das Kokain aus dem Hafen holen. Ich finde Leute, die mir Chemikalien zum Kochen von Crystal Meth besorgen. Und ich finde Leute, die mir Kontakte zu Kartellen in Cali vermitteln. Also da ist gerade wirklich einiges zusammengekommen. Und ein Hauptproblem, was ich auch sehe, ist, die Niederlande machen zwar immer wieder diese Zugriffe, immer wieder diese Razzien, wie jetzt auch in letzter Zeit. Allerdings sind das immer so einzelne Big Shots und danach passiert dann strukturell nicht mehr viel. Ich denke, und das ist nicht nur meine Forderung, sondern das hört man hier auch immer wieder von Europol oder auch von deutschen Polizisten und Zöllnern, dass es ganz, ganz wichtig wäre, dass die Niederlande erkennen, dass sie hier ein strukturelles Problem haben, dass sie auf dem Weg sind, wirklich zum Narco-State zu werden, und dass sie dieses Problem mit Behörden aus anderen Ländern gemeinsam forcieren und sehr, sehr hart anpacken.
In den Niederlanden ist das größte Kokainlabor des Landes entdeckt worden. Was dort produziert wurde, wie es produziert wurde, Benedikt Strunz, Reporter vom NDR, hat es uns zusammengefasst in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hast du einen Regenschirm dabei? Ja? Ja, mach mal auf, ich werd nass. Oh, Leute.
Diese Gewitter überall, ne? Oh. Hat es bei euch gestern auch so geschüttet? War ja einiges los hier in Deutschland, gewittertechnisch. Und morgen sind im Südwesten wieder Gewitter vorhergesagt. Also das wird uns wohl jetzt noch eine Weile begleiten. Jedes Jahr zucken allein in Deutschland über 400.000 Blitze vom Himmel. Nur man weiß eben vorher nicht wo. Im Wetterbericht gibt es ja manchmal so eine Ansage, ne, dass in der und der Region irgendwie Gewitter heute wahrscheinlich sind. Aber ob und inwiefern das jetzt konkret wirklich eure Stadt zum Beispiel betrifft, das weiß man irgendwie erst, wenn das Gedonnere dann schon da ist. Caro Bredendiek, unsere Nova-Reporterin, hat sich heute mal genauer mit Blitz und Donner befasst. Caro, woran liegt das denn, dass man das anscheinend nicht richtig vorhersagen kann?
Grundsätzlich gibt es zwei Probleme. Erstens, Gewitter sind ein sehr schnelles Wetterphänomen. Also du kennst das vielleicht, man hat mal eben eine Viertelstunde nicht in den Himmel geguckt und plötzlich ist alles schwarz. Und schon bei normalen Wettervorhersagen, also Sonne, keine Sonne, Regen, ja, nein, das ist schon für die Computer schwierig, das konkret auszurechnen. Und bei Gewittern ist es dann eben noch mal komplizierter. Und das zweite Problem ist, Gewitter sind, obwohl sie ja ständig vorkommen, noch nicht komplett richtig erforscht. Es gibt viele offene Fragen. Anna Nellis ist Professorin für Physik an der Uni Erlangen-Nürnberg und sie hat mir gesagt, dass es schon schwierig ist, überhaupt an Messdaten zu kommen.
Bei schönem blauen Himmel kann man mal so einen Wetterballon hochschicken, der misst dann, sagen wir mal, die Temperatur als Funktion der Höhe. In der Gewitterwolke, das Erste, was passiert ist, der Blitz schlägt ein und dann ist der Wetterballon hinüber. Das heißt, die ganzen Messungen eigentlich, um zu verstehen, wie so ein Gewitterwolkensystem funktioniert, sind viel, viel schlechter als das, was wir vom typischen Wetter her haben. Das heißt, wir haben gar nicht genügend Daten, um diese Wolken ernsthaft zu verstehen und ernsthaft modellieren zu können.
Zum Beispiel Flugzeuge erheben ja auch Wetterdaten, aber auch die fliegen ja, wenn es irgendwie geht, um ein Gewitter drumherum und deswegen helfen die bei der Frage auch nicht wirklich weiter.
Das ist aber auch wirklich ärgerlich, ne? Schickt man da so einen Ballon hoch, schlägt der Blitz ein, ist der Ballon futsch, kannst du auch nichts mehr mit den Daten anfangen. Ja, wirklich, über manche Sachen muss man ja auch erstmal nachdenken. Ich bin natürlich immer nur froh, wenn der Flieger, wo du das gerade nochmal erwähnt hast, dann natürlich einen Bogen um den Sturm macht, aber jetzt mal so ein Gewitter-ABC, ne? Also wie das so ganz grundsätzlich entsteht, das weiß man doch schon, oder?
Ja, also es gibt eigentlich drei Dinge, die passieren müssen, damit es ein Gewitter gibt. Erste Voraussetzung ist eine erhöhte Temperatur. Zweiter Punkt ist eine erhöhte Feuchtigkeit. Und drittens eine bestimmte Art der Luftschichtung. Dadurch treffen dann Teilchen aufeinander, die sehr unterschiedlich groß sind, warm sind und feucht sind. Die wirbeln in der Wolke aneinander vorbei, also jetzt mal ganz grob erklärt. Ja. Und dadurch entsteht im oberen Teil der Wolke eine positive elektrische Ladung und im unteren Teil der Wolke entsteht eine negative elektrische Ladung. Und diese Spannung dazwischen entlädt sich dann irgendwann als Blitz. Physikerin Anna Nellis sagt, das Mysterium an der Sache ist dann aber, wo genau sich das Ganze dann entlädt.
Also die zugrunde liegende Physik ist relativ einfach. Also man kann sich das vorstellen, man hat eine negative Ladung und eine positive Ladung. Und sobald sich dazwischen in Anführungsstrichen ein Funke bildet, können die sich gegenseitig ausgleichen und man hat einen Blitz. Aber wie dieser Funke entsteht, das ist völlig unklar.
Das müsste man aber wissen, um vorhersagen zu können, wo ein Blitz einschlägt. Denn so ein Blitz kann nämlich einfach in den Wolken bleiben. Das ist sogar in den meisten Fällen so. Nur ein kleiner Teil erreicht wirklich den Erdboden.
Aber es wäre ja schon wichtig, mehr über Gewitter zu wissen. Das kann ja im besten Fall sogar Leben retten. Wie geht die Forschung denn da jetzt ran? Also wenn Wetterballons und Flugzeuge irgendwie nicht weiterhelfen können?
Ja, glücklicherweise gibt es manchmal ganz coole Zufälle, die neue Erkenntnisse bringen. Anna Nellis zum Beispiel hatte eigentlich gar nichts mit Blitzen zu tun beruflich, sondern wollte mit anderen Forschenden was über kosmische Strahlung herausfinden. Also haben sie ein astronomisches Radioteleskop genommen und dadurch aber dann was Neues an der Struktur von Blitzen entdeckt, was man vorher noch nicht wusste.
Wenn ein Blitz einschlägt, der entlädt die Wolke nie vollständig, sondern immer nur ein bisschen und viel wird in so positiven Seitenarmen des Blitzes, die man nicht sehen kann, gespeichert und anschließend entlädt er sich nochmal und nochmal. Und dieses Blitzflackern, das kommt daher, dass sich tatsächlich der Mechanismus gar nicht so zack, ein Blitz und leer ist die Wolke, sondern dass es ein sehr komplexes Phänomen ist, dass es mehrfach blitzen kann.
Zack, ein Blitz und leer ist die Wolke. Das gefällt mir gut. Das hänge ich mir, glaube ich, irgendwo an die Wand. Das ist ein schöner Spruch. Diese Woche sind in Deutschland viele Gewitter angesagt. Wie sie entstehen, warum sie so schwer genau vorherzusagen sind, das hat uns Caro Bredendieck erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Seit Tagen liegen die Zahlen der Corona-Neuinfektionen meistens über 1000 pro Tag und sie scheinen weiter zu steigen. Und das in einer Zeit, wo viele aus dem Urlaub zurückkommen und die Schulen wieder öffnen. Die Bundesregierung hat nochmal eine Warnung an uns alle gerichtet. Annike Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Ist es nochmal schlimmer geworden mit der Ausbreitung des Virus in Deutschland?
Na, es wird von Tag zu Tag ernster, denn die Zahlen steigen. Heute hat das Robert-Koch-Institut 1226 Neuinfektionen gemeldet. Und zugleich gesagt, das ist der höchste Stand seit über 3 Monaten. Wir hören mal Regierungssprecher Steffen Seibert.
So einen hohen Wert hatten wir seit Anfang Mai nicht mehr. Und ich will für die Bundesregierung sagen, dass die Entwicklung dieser Zahlen uns Sorgen macht. Denn wir haben viele kleine und mittlere Ausbrüche im ganzen Land. Reiserückkehrer bringen die Infektionen mit. Wir haben Krankheitsausbrüche nach Familienfeiern, nach privaten Festen.
Das heißt, das Virus wird im Land verteilt, aber auch auf Reisen haben sich einige angesteckt, nicht nur im Ausland, auch bei Urlaub im Inland.
Gibt es denn da genauere Zahlen? Also jetzt zu dieser Verteilung, das finde ich ganz interessant.
Es gibt Zahlen aus Nordrhein-Westfalen, wo heute ja auch die Schule wieder angefangen hat. Der Urlaub ist vorbei. Da hat das Landesgesundheitsministerium mitgeteilt, jede 4. Neuinfektion kommt gerade von Leuten, die von einer Reise zurückkehren, wie gesagt, in und Ausland. Das fragen die Gesundheitsämter mit ab, wenn sie sich um die Kontaktrückverfolgung kümmern. Und dann wird notiert, wenn es eine Reise gab. Nordrhein-Westfalen liegt an der Spitze mit den Neuinfektionen. Man kann also annehmen, wenn auch in anderen Ländern die Leute wieder nach Hause fahren, dass da auch einige das Virus mitbringen. Aber der größte Teil infiziert sich im Alltag, nicht auf Reisen, Familie, Feiern, Arbeit. Ja, sowas.
Weiß man denn auch, wer sich ansteckt?
Also der Altersdurchschnitt wird immer jünger, da hat auch der Regierungssprecher darauf hingewiesen.
Es ist auch bemerkenswert, dass deutlich mehr jüngere Menschen unter den Infizierten sind. Das sollte auch jeder wissen. Also wenn wir jetzt nicht alle aufpassen und wachsam sind, dann kann dieses Geschehen noch eine ganz eigene Dynamik entfalten.
Also man kann es ja fast nicht mehr hören. Abstand, Händewaschen, Atemschutz, die Aha-Formel, das sollte ja jeder wissen, aber eben auch einhalten, auch wenn man es leid ist. Seit dem Ausbruch der Pandemie ist der Altersdurchschnitt laut Robert-Koch-Institut erst ein paar Wochen angestiegen und dann vom Höhepunkt von im Schnitt 52 Jahren gesunken auf mittlerweile 34 Jahre im Schnitt, also 10 Jahre unter dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Gerade die Jüngeren sind eben mobiler, unternehmen mehr, fahren mal kurz übers Wochenende zu Freunden und deshalb können sie auch mehr Leute anstecken.
Wenn sich jetzt gerade gut 1200 pro Tag infizieren, ist das auf ganz Deutschland gesehen aber noch nicht wirklich viel, oder?
Nee, wenn es so bleiben würde, dann wäre das handelbar, sagt auch die Regierung. Anfang April, da war der Höhepunkt der Neuinfektionen in Deutschland, da gab es mehr als 6000 pro Tag und dann ging die Kurve runter, aber jetzt steigt sie eben wieder und die Sorge ist, wenn dieser Anstieg so weitergeht, dann könnten die Gesundheitsämter und die Krankenhäuser überlastet werden.
Das war ein Corona-Update von Anneke Schäfer aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Diese Woche stellen wir euch ja Menschen vor, mit denen haben wir schon mal gesprochen, und zwar vor 5 Jahren. Also 2015, ne? Das war das Jahr, in dem Angela Merkel diesen einen entscheidenden Satz gesagt hat, nämlich wir schaffen das. Nach 5 Jahren interessiert uns, wie bewerten die Menschen, die eben vor diesen 5 Jahren viel mit Geflüchteten zu tun hatten, wie bewerten die diese Situation heute? Unser Nova-Reporter Martin Krinner hat dazu mit Andreas Holstein gesprochen. Der ist Bürgermeister in Altena, das ist eine kleine Stadt im Sauerland. Und Holstein ist Mitglied in der CDU und er ist angegriffen worden 2017 von einem Mann, der ein Messer dabei hatte, weil sich Holstein eben für eine flüchtlingsfreundliche Politik eingesetzt hat. Mit diesem Satz, wir schaffen das, war Holstein damals einverstanden.
Ja, mehr als einverstanden. Mir hat das persönlich so ein bisschen den Glauben an meine eigene Partei und an auch christliche Grundsätze wiedergegeben. Und als dann der Treck, der ja schon länger absehbar war, dann an den Grenzen stand, habe ich gesagt, wir sind eine starke Nation und ja, wir können das schaffen. Und ich habe früher sehr aktiv Sport gemacht. Wenn man als Trainer eine Mannschaft vorbereiten will auf eine Herausforderung, dann stellt man sich nicht hin und sagt, wir schaffen das vielleicht oder eventuell oder das wird ganz schlimm, sondern man geht mit Zuversicht rein und macht gleichzeitig deutlich, dass es eine lange Aufgabe ist.
Im Jahr vor Angela Merkels Rede war Andreas Holstein in Griechenland unterwegs. Er hatte also die Bilder der Geflüchteten, die dort gestrandet waren, noch deutlich vor Augen, als sie 2015 in Altena ankamen. Und er hat sich für sie eingesetzt. Er hat sich um Wohnraum gekümmert, er hat bei den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt um Hilfe geworben und er hat jede Menge Unterstützung von ihnen bekommen. Altena wurde so zu einer der engagiertesten Kommunen in Deutschland überhaupt. Im Oktober 2015 nahm die Stadt sogar freiwillig noch mehr Geflüchtete auf, als ihr zugewiesen wurden. Zu den 270 Menschen, die schon da waren, kamen also noch mal weitere 100 Leute dazu.
Wir hatten zum Beispiel, als wir dann gefragt haben, wer denn bereit wäre, mitzuhelfen, noch mal, weil wir mit den 100 natürlich noch mal eine Zusatzbelastung hatten, hatten wir plötzlich weit über 100 Menschen, die sich als Kümmerer, Lotsen für Behördengänge und andere Dinge bereit erklärt haben, zu helfen. Und das fand ich ganz großartig.
Und die Bundesregierung honorierte das. Im Mai 2017 durfte Andreas Holstein von der Kanzlerin den ersten nationalen Integrationspreis in Empfang nehmen. Er und die vielen Helferinnen und Helfer freuten sich darüber natürlich. Es gab aber auch andere Stimmen in Altena.
Es gab dann auch natürlich ganz viele Hassmails, Bedrohungen, Menschen, die vor mir auf der Straße ausgespuckt haben.
Und im November 2017 schlug der Hass in offene Gewalt um. Holstein wollte nach einer langen Sitzung im Rathaus noch etwas zu essen holen. Bei einem Dönerverkäufer, da stand plötzlich ein Mann hinter ihm mit einem Messer und schrie ihn an.
Sie lassen mich verdursten und holen 200 Flüchtlinge nach Altena. Und dann stand er mit dem Messer hinter mir und das Messer war an meinem Hals.
Zwei Männer, die mit ihm in dem Laden standen, konnten den Angreifer zwar überwinden und so das Schlimmste verhindern, trotzdem erlitt Holstein eine Schnittwunde am Hals. Der Mann wurde verhaftet und inzwischen zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. Die Anfeindungen nahmen aber noch lange kein Ende.
Und dann habe ich mit meiner Familie die Entscheidung getroffen, A, weiterzumachen, B, mich auch zu wehren. Und das hat natürlich so die gesamte rechte Szene aufgebracht und dann auch zu ganz, 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 ganz vielen Bedrohungen, Beleidigungen sowohl meiner Person als auch meiner Familie geführt.
Der Gedanke, sein Amt oder die Politik komplett aufzugeben, kam Holstein in den letzten 5 Jahren allerdings nie. Und wenn er sich heute anschaut, was er oder besser seine Kommune in der Zeit seit Angela Merkels »Wir schaffen das« hingekriegt hat, ist er im Großen und Ganzen recht zufrieden.
Ich glaube, wir sind da einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Die Familien, die hier nach Altena gekommen sind, größtenteils auch in Altena geblieben, also nicht weitergezogen. Deren Kinder gehen hier auf die Schule, sprechen mittlerweile brillant Deutsch. Und man merkt, dass Integration arbeitet, dass wir auf dem Marathonlauf, den das bedeutet, erheblich vorangekommen sind. Und ich finde, das zeigt, dass wir an dieser Herausforderung, die die Kanzlerin damals mit dem Wir schaffen das positiv begleitet hat, dass wir daran gewachsen sind und dass wir heute Integration eine andere Bedeutung zumessen. Und das ist mehr als überfällig gewesen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Viele sprechen ja jetzt schon von einer historischen Entscheidung. Und ja, das hat es so noch nicht gegeben. Kamala Harris wird die erste Woman of Color, die Running Mate ist. Das heißt, würde Joe Biden von den Demokraten die Wahl in den USA gewinnen, dann wäre Kamala Harris seine Vizepräsidentin. Sie ist seit 2017 eine der beiden Senatorinnen für Kalifornien und davor war sie Generalstaatsanwältin, weiß also, worauf sie sich ab jetzt einlässt in der großen Politik. Und wir wollen gerne wissen, wie diese Entscheidung eigentlich ankommt bei jungen US-Demokraten. John Grosser ist so einer, Anfang 20, lebt in Deutschland und hat die Demokraten 2016 schon in ihrem Wahlkampf unterstützt aus Deutschland. John, was war denn dein erster Gedanke, als klar war, dass Kamala Harris nominiert ist als Vizepräsidentin?
Ich war absolut erleichtert. Joe Biden hatte ja schon kommuniziert, dass er eine Frau auswählen möchte, um unsere hoffentlich nächste Vizepräsidentin zu sein. Ich war mir aber nicht sicher, ob er eine schwarze Frau nimmt. Hat er jetzt, und ich glaube, das war eine absolut richtige Entscheidung für das aktuelle politische Klima in den USA. Ich glaube, Kamala Harris und Joe Biden passen sehr gut zusammen. Es war ihm auch sehr wichtig, dass jemand, mit dem er gut zusammenarbeiten kann, die aber auch keine Angst hat, ihm mal zu sagen, wenn er Mist baut. Und ich glaube, da hat er sehr gut ausgebildet.
Ja, und dass er, zumindest auch schon mal Mist gebaut hat, das hat sie ja schon gesagt. Es gab ja durchaus Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Also die sind jetzt nicht von Anfang an irgendwie Best Buddies gewesen. Was glaubst du denn, warum hat Joe Biden jetzt sich dafür entschieden, sich mit Kamala Harris zusammenzuschließen? Was ist der Grund dafür?
Das ist etwas, was bei demokratischen Präsidentschaftskandidaten in den letzten Jahren nicht unerhört ist, dass sie Leute nehmen, die ihnen in der Vorwahl widersprochen haben, mit denen sie sich da gezofft haben, entweder als Vizepräsidenten oder für andere Posten später in der Regierung. Ich glaube, das ist ein Zeichen, dass man mit Leuten auch mal Meinungsdifferenzen haben kann, auch mal starke Differenzen und dann aber trotzdem zusammenkommt, um für das zu kämpfen, was richtig ist. Und ich glaube, das ist ein sehr großer Kontrast zu Donald Trump, der absolut jeden fertig machen muss, der ihm in kleinster Weise widerspricht oder nicht zustimmt. Und ich glaube, das ist ein Kontrast, den die amerikanischen Wähler und Wählerinnen auch erkennen werden.
Also das muss ich noch ergänzen an der Stelle. Kamala Harris ist eben in den Vorwahlen noch gegen Joe Biden angetreten und da haben sich die beiden eben auch ordentlich bekabbelt. Das nur zur Ergänzung. Was sagst du denn, John, wofür steht Kamala Harris politisch?
Also ich glaube, sie ist ähnlich wie Joe Biden jemand, der erkennt, dass in den USA grundlegende systematische Reformen in vielen Bereichen notwendig sind, zwingend notwendig sind, aber gleichzeitig diese Reformen aufsetzt und kommuniziert den Wählern und Wählerinnen auf eine Art, die nicht zu abschreckend ist, die eben nicht zu weit links ist für den amerikanischen Durchschnittswähler, der eben beim Wort Sozialismus direkt Angst bekommt. Ich glaube, dafür ist sie auf jeden Fall eine gute Kandidatin. Und sie ist vor allem ein sehr, sehr wichtiges Zeichen. Die erste schwarze Vizepräsidentin könnte Kamala Harris sein. Die erste Asian American Vizepräsidentin könnte Kamala Harris sein. Und das ist nicht nur irgendwie als symbolisches Zeichen wichtig, als Versuch, um Wähler zu gewinnen, irgendwie als Kalkül, wir nehmen eine schwarze Frau in der Hoffnung, dass das solche Wähler gewinnt, sondern schwarze Wähler sind der Kern der demokratischen Partei. Unglaublich, unglaublich wichtig. Und das ist eine Würdigung, finde ich, von diesen Wählern, dass jetzt auch unser Ticket die Diversität unserer Partei widerspiegelt.
Naja, aber Joe Biden hat sie doch schon auch nominiert, weil sie die Black Community ansprechen soll. Wie kommt sie denn da an?
Also ich glaube, es gibt legitime Kritiken an ihr, gerade im jetzigen politischen Klima, wo es um Polizei und Polizeigewalt geht. Ist natürlich jemand, der früher Prosecutor, die früher Staatsanwältin war, kritisch zu sehen. Ich glaube aber, viel von dieser Kritik kommt von weißen Linken in den USA, die ohnehin mit kaum einer Wahl von Joe Biden zufrieden gewesen wären, weil sie mit ihm alleine schon nicht zufrieden sind. Ich glaube, mein Eindruck bisher ist es zumindest, dass viele in der schwarzen Community erkennen, was für ein wichtiger Schritt das ist und auch erkennen, dass Kamala Harris jemand ist, der Wähler in den USA gewinnen kann, und schwarze Wähler in der Demokratischen Partei sind bisher oft sehr pragmatisch, unterstützen Kandidaten, von denen sie wissen, die können gewinnen, die können uns Vorteile bringen, und nicht Kandidaten, die wahrscheinlich nicht gewinnen werden und am Ende sieht es noch schlechter aus als vorher.
Kamala Harris ist zur Vizepräsidentin von Joe Biden nominiert worden. Wie das bei den jungen US-Demokraten ankommt, darüber habe ich gesprochen mit John Grosser.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Deutschlandfunk Nova ist hier mit dem Update. Und ach komm, das haben wir doch alle schon mal gemacht. Nicht flunkern, ja, sich in der Unterhose zu Hause betrinken. Oder kennt ihr etwa jemanden, der das noch nicht gemacht hat? Im Finnischen gibt es sogar ein Wort für diesen amüsanten Zustand. Sich zu Hause in Unterhose betrinken heißt auf Finnisch Kaltsari Kennet. Ich habe es hoffentlich richtig ausgesprochen. Frau Kircher, kennen Sie diesen Zustand?
Ja, ich kann mir den vorstellen.
Okay. Sibylle Kircher ist Sprachwissenschaftlerin und leitet die Namensagentur Nomen in Düsseldorf. Und wir sprechen in Deutschlandfunk Nova mit ihr, weil wir eben gerne wissen möchten, warum die Finnen dafür ein Wort haben und wir hier in Deutschland nicht. Frau Kircher, haben Sie vorher schon mal was von Kaltsari Kennet gehört?
Also ich habe davon noch gar nichts gehört, wobei ich auch zugeben muss, ich habe mit Finnland bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt.
Aber
ich finde es aber auch super spannend, dass die einen Begriff haben für so eine ungewöhnliche, ausgefallene Beschäftigung.
Ja, das ist doch eigentlich schön, dass es ein Wort gibt für einen kompletten Zustand. Sie sind ja vom Fach. Wie würden Sie eigentlich an die Sache rangehen, wenn Sie jetzt den Auftrag bekommen, Frau Kircher, denken Sie sich mal ein Wort aus, das eben diesen Zustand, sich zu Hause in Unterhose betrinken, beschreibt. Wie packen Sie das an?
Ja, es ist eine tolle Aufgabe, die bei uns wahrscheinlich nicht vorkommt, weil wir ja Produktnamen machen und da ist eben das Ziel, dass der Name das Produkt verkaufen muss. Mhm. Dennoch muss man sich natürlich reindenken in jede Aufgabe, auch bei dieser Aufgabe, wo es darum geht, eine Tätigkeit zu beschreiben. Und wir würden erstmal genau hinterfragen, was passiert da genau, was wird da gemacht. Wird das immer so gemacht oder wird das manchmal auch anders gemacht? Hat man da vielleicht gar nichts an oder noch andere Dinge an? Macht man das immer zu Hause?
Geht das vielleicht auch in Socken oder so?
Genau.
Ja, genau. Mhm.
Und diese ganzen Fragen, die müssten wir erstmal stellen, um wirklich zu erfassen, um was es geht, um dann auch festzulegen, was kann man eigentlich ausdrücken, um was geht es?
Kennen Sie eigentlich aus anderen Sprachen vielleicht noch so Begriffe oder Wörter, die so einen kompletten Zustand beschreiben? Wissen Sie da was?
Also ich weiß, dass wir im Deutschen Begriffe haben, die es in anderen Ländern nicht so gibt. Wenn es jetzt speziell um einen Zustand geht, weiß ich das nicht. Aber sowas wie Feierabend zum Beispiel, das ist typisch deutsch und diesen Begriff gibt es in anderen Ländern nicht. Die kennen wahrscheinlich keinen Feierabend.
Was allerdings auch ein bisschen traurig ist, weil Feierabend an sich ist ja auch ein ganz schöner Zustand.
Das ist richtig.
Wie ist das denn bei Ihnen? Also findet man prinzipiell, so wie Sie es gerade beschrieben haben, also wenn Sie noch ganz viele zusätzliche Infos haben, findet man immer einen Namen für ein Produkt oder für eine Sache? Oder müssen Sie manchmal auch sagen, also sorry, da fällt mir wirklich nichts ein?
Doch, man findet immer was. Es kann schon vorkommen, dass man manchmal nicht das rüberbringen kann, was man gerne ausdrücken möchte, wie beispielsweise das Gegenteil von süß, nicht so süß, weniger süß, ist ja auch momentan sehr trendig. dafür einen Begriff zu finden, der genau das trifft, das ist schon nicht so einfach. Aber in der Regel kann man immer was finden.
Aber das wäre was, wo Sie dann wahrscheinlich auch mal ein bisschen länger als 2 Tage drüber nachdenken müssten.
Da muss man auf alle Fälle lange drüber nachdenken, ja. Ja, ja. Und da muss man sich vor allen Dingen dann auch mit den Produkten beschäftigen. Wo findet man dieses weniger süß? Sonst landet man eben sehr schnell bei sehr einfachen Begriffen, die wahrscheinlich dann auch wieder nicht auf das Produkt passen.
Okay, genau. Frau Kircher, ich verstehe. Also wir zwei finden jetzt auf die Schnelle auch keinen passenden Begriff für sich zu Hause in Unterhose betrinken. Müssen wir mit dem Finnischen erstmal Vorlieb nehmen. Danke, dass Sie uns mal erklärt haben, wie man an sich sowas angeht hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Danke Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.